Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 660, Die Heilung zweier Blinder, Teil 2. In der letzten Episode haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum dasselbe Ereignis im Leben des Herrn Jesus von Matthäus anders erzählt wird als von Markus und Lukas. Während Matthäus von zwei blinden Bettlern spricht, die geheilt werden, berichten Markus und Lukas nur von einem. Markus weiß sogar seinen Namen, Bartimäus. Der Unterschied ist schnell erklärt. Jeder Schreiber eines Evangeliums benutzt das historische Material, um theologische Inhalte zu transportieren. Und damit das gelingt, berichtet er die Tatsachen aus dem Leben Jesu mit dem Schwerpunkt, der ihm für sein theologisches Ansinnen richtig zu sein scheint. Ich hatte aber auch gesagt, dass es zwei inhaltliche Fragen gibt, die man bei der Heilung der zwei Blinden klären muss. Die erste Frage war, wie viele Bettler werden geheilt? Die zweite Frage lautet, wieso sprechen Matthäus und Markus davon, dass Jesus mit seinen Jüngern aus Jericho hinausgeht, während Lukas davon spricht, dass er sich der Stadt nähert, also hineingeht? Matthäus 20, Vers 29. Und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge. Markus 10, Vers 46. Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine Großmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Lukas 18, Vers 35. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Natürlich kann man die Frage als belanglos abtun. Schließlich ist es für die Heilung selbst völlig egal, ob Jesus aus Jericho hinausgeht oder sich der Stadt nähert. Und da wir es mit einem 2000 Jahre alten Text zu tun haben, kann es tatsächlich Passagen geben, wo wir ehrlich sagen müssen, keine Ahnung, warum die Autoren sich so unterschiedlich ausdrücken, wie sie es tun. Ist halt so. Ich sage das so deutlich, weil es merkwürdig wäre, wenn historische Dokumente völlig verständlich wären. Den Anspruch, den manche Kritiker an die Bibel anlegen, also den Anspruch, dass sie mit ihrem modernen Blick und ihrem begrenzten Wissen alles verstehen müssten, und dass deshalb jede in ihren Augen widersprüchliche Formulierung gleich ein offensichtlicher Widerspruch ist. Dieser Anspruch ist eher dem Hochmut unserer Zeit als gesunder Selbsteinschätzung geschuldet. Noch einmal, die Idee, dass ein 2000 Jahre altes Dokument einfach gelesen wird und wir sofort alles verstehen und mit dem Text keinerlei Probleme haben, diese Idee ist absurd. Vielmehr sollte man sich fragen, wie es trotzdem dazu kommt, dass weltweit so viele Menschen die Bibel aufschlagen und alleine durchs Lesen dieser alten Texte zum Glauben an Jesus kommen. Diese Erfahrung ist, soweit ich das sehe, für eine Religion ziemlich einmalig. Wer mir nicht glaubt, der mag das mal mit dem Koran oder den 18 Gesängen der Bhagavad Gita probieren. Das Besondere an der Bibel und damit ein deutlicher Hinweis auf ihren übernatürlichen Ursprung durch den Heiligen Geist ist ihre Wirksamkeit. Also, ich halte den Anspruch mancher Kritiker an die Bibel für unrealistisch. Ich kann als Christ nicht alle Fragen zur Bibel beantworten. Es gibt Grenzen meines Wissens. Und die beruhen nicht nur auf meinem IQ oder meiner Schulbildung, sondern sie sind ganz praktischer Art. Archäologische Befunde sind an vielen Stellen fragmentarisch oder fehlen ganz. Textkritische Fragen bleiben offen, weil originale Handschriften nicht erhalten geblieben sind. Die Literaturwissenschaft kann viele semantische und rhetorische Phänomene der antiken Welt nur rekonstruieren, aber nicht restlos begreifen. Und selbst linguistisch stoßen wir bei Begriffen, die nur einmal vorkommen, bei syntaktischen Sonderformen oder semantischen Feldern, oft an Deutungsgrenzen. Ich habe für alle Grammatikfreaks die Fachbegriffe im Skript noch etwas erklärt. Und dann trifft in der Bibel Theologie auf Kultur. Dinge werden so beschrieben, wie es für die damalige Zeit normal war. Mit Bildern, Rechtsbegriffen und Weltanschauungen, die aus dem altorientalischen und antiken Umfeld stammen. Achtung, diese kulturelle Einbettung der biblischen Texte ist kein Makel, sondern einfach Ausdruck der Inkarnation Gottes in Raum und Zeit. Für uns als Leser beginnt jedoch genau hier die Herausforderung. Man muss nur einmal ins Ägyptische Museum in Berlin oder ins British Museum in London gehen, um zu begreifen, wie wenig wir über diese Zeit tatsächlich wissen. Über die Alltagswelt, die Mentalität, die politischen Systeme oder die Symbolsprache des Altertums. Intellektuelle Redlichkeit bedeutet daher auch, sich der Grenzen der eigenen Erkenntnisfähigkeit bewusst zu sein. Es ist keine Schwäche, sondern Ausdruck geistiger Reife zu sagen, das wissen wir nicht oder noch nicht. Wer meint, man könne sich nur dann bekehren, wenn man auf alle Fragen zur Bibel eine vollständige Antwort hat, der begeht einen logischen Kategorienfehler. Er verwechselt Glauben mit Allwissenheit und macht für sich die Annahme des Evangeliums von einem erkenntnistheoretisch unerfüllbaren Vorbehalt abhängig. Ich kann nicht alle Fragen beantworten. Trotzdem ist es mir wichtig, auf Kritik einzugehen. Es gibt sie nämlich, die intellektuell redlichen Antworten auf kritische Fragen. Und es lohnt sich, im Rahmen unserer Möglichkeiten nach ihnen zu suchen. Deshalb zurück zu der Jericho-Problematik. Werden die zwei blinden Bettler beim Einzug oder beim Auszug geheilt? Antwort: beides. Warum beides? Weil es zur Zeit Jesu zwei Jerichos gab. Es gab das weiter nördlich gelegene alte Jericho, eine Oase und Ruinenstadt. Und es gab das 2 Kilometer weiter südlich gelegene Neu-Jericho. Diese neue Stadt war wenige Jahrzehnte vorher von Herodes dem Großen errichtet worden. Sie war ein Verwaltungszentrum mit Aquädukt, Lustschloss, Amphitheater und Hippodrom. Wir haben also die altkanaanitische Stadt, deren Mauer unter Josua bei der Belagerung durch das Volk Israel eingestürzt war. Und wir haben eine unmittelbar daneben gebaute neue Stadt gleichen Namens. Soweit die vorsichtige archäologische Rekonstruktion. Bitte denkt dabei immer an das vorhin Gesagte. Unser Wissen ist bruchstückhaft. Wir buddeln uns durch die Erde, finden Steine und ein paar Scherben und dann rekonstruieren wir Geschichte. Es gibt von beiden Jerichos keinen Street View. Wenn Matthäus und Markus also davon sprechen, dass Jesus aus Jericho hinausging und Lukas davon berichtet, dass er sich Jericho näherte, dann hat das damit zu tun, dass es 2 Orte mit demselben Namen gab, die ganz dicht beieinander lagen. Jesus ist aus dem einen Jericho hinausgezogen, um sich dem anderen Jericho zu nähern. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum macht Jürgen eine Episode über 2 antike Orte mit demselben Namen? Ganz einfach. Damit wir verstehen, wie komplex Geschichte sein kann und dass wir bei offenen Fragen nicht gleich die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage stellen. Vielmehr sollten wir uns unserer eigenen intellektuellen Grenzen bewusst werden. Denn eines ist uns hoffentlich klar. Unser Glaube ruht nicht auf der Bibel. Die Bibel ist das Kommunikationsmittel, das Gott benutzt, um in unser Leben hineinzusprechen. Aber unser Glaube an Gott, der ruht auf dem Leben, das sich daraus ergibt. Wenn Glaube nicht auf Leben, sondern auf Wissen basiert, erinnert euch bitte, was ich vor kurzem über religiöse Systeme und Bekenntnisse gesagt habe. Wenn mein Glaube nur im Kopf stattfindet, ist er zum Scheitern verurteilt. Natürlich gilt auch das Gegenteil. Wenn mein Glaube ausschließlich an meinen Erfahrungen und Eindrücken hängt, wird er zum Spielball dämonischer Mächte und meiner Hormone. Wir brauchen beides. Echtes Leben mit Gott und sein Wort als Korrektiv. Was könntest du jetzt tun? Frage dich bitte, worauf dein Glaube beruht. Lebst du bereits aus einer tiefen Beziehung zu Gott heraus? Was gibt dir Halt und Sicherheit? Das war's für heute. Setz dich doch hin und formuliere 3 machbare geistliche Ziele für das neue Jahr. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.